Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. 2018 geht langsam aber sicher zu Ende. Ein Jahr, in dem wir viel über den 30-jährigen Krieg gesprochen haben, auch hier natürlich bei uns im Hörsaal. 400 Jahre ist der Beginn dieses Krieges her. Mai 1618, der Fenstersturz zu Prag, das ist doch allgemein bekannt. Tja, gebildete Menschen im 17. Jahrhundert haben das ganz anders wahrgenommen. Die schauten Ende 1618 in den Himmel und deuteten die Zeichen, die sie dort sahen. Den Winterkometen. Einen Kometen, der außerordentlich hell war, der einen großen, langen Schweif hinter sich hergezogen hat und der mit bloßem Auge zu sehen war. Ein göttliches Zeichen. Und da waren sich viele Beobachter sicher, dieser Schweifstern hatte keine frohe Botschaft.
Mit dem Winterkometen 1618 begann für den bekennenden Lutheraner Happe der 30-jährige Krieg. Das ist bemerkenswert, denn gelernt haben wir etwas anderes. Kaum ein Geschichtsbuch, das nicht den Fenstersturz zu Prag am 23. Mai des Jahres als Auslöser anführt. Mit diesem Kometen hatte Gott Krieg, Hunger und Pest angekündigt, die als Strafe kamen für die Sünden der Menschen. Dieser Feuerschwanz, der sich so grausam ausgestrecket, dass er die Sternen selbst erschrecket. 30 Tage habe der Besen aus Feuerfunken am Himmel gestanden. Und so habe dann der Krieg in Deutschland auch 30 Jahre gewährt.
Ganz klar, 30 Tage Komet gleich 30 Jahre Krieg. Wobei sich das natürlich retrospektiv nach dem Ende des Krieges viel besser feststellen ließ als im Verlaufe des Krieges. Und die Beobachter mussten sich das auch noch ein bisschen zurechtbiegen. War doch der Komet Ende 1618, Anfang 1619 wesentlich länger als nur 30 Tage zu sehen gewesen. All das und noch viel mehr entwickelt Andreas Bär vor unseren Ohren. Bär ist Professor für europäische Kulturgeschichte der Neuzeit an der Europa-Universität Wien. Drina in Frankfurt an der Oder. Seinen Vortrag hat er am 6. November 2018 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten. Er bezieht sich darin auf sein viel gelobtes Buch mit dem Titel »Der grausame Komet – Himmelszeichen und Weltgeschehen im 30-jährigen Krieg«. Bär forscht wie ein Vertreter seiner Zunft, logisch, aber er ist eben auch ein sehr guter Erzähler. Und er erzählt uns zum Beispiel von dem calvinistischen Zinngießer Augustin Günzer, von dem deutschen Jesuitenpater und Universalgelehrten Athanasius Kircher und von dem thüringischen Hofrat Volkmar Happe. Und wie diese Zeitgenossen versucht haben, dem mörderischen Geschehen rings um sie her Sinn zu verleihen. Ebenso wie der Astronom Johann Baptist Kühsert, mit dem Andreas Bär seinen Vortrag beginnen lässt.
Seit mehr als einer Woche hatte über Ingolstadt nur graues Winterwetter gelegen. Regen, Nebel und steifer Westwind. Dann endlich am 1. Dezember 1618 riss die Wolkendecke auf. Johann Baptist Kühsert, Mathematiker und Astronom am ortsansässigen Jesuitenkolleg, war früh auf den Beinen und so wurde er Zeuge eines eindrucksvollen Schauspiels der Natur. Es war kurz vor fünf, als er am Himmel einen großen, hellen Kometen erblickte, dessen langer Schweif ohne optische Hilfsmittel zu sehen war. Kühsert dürfte glücklich gewesen sein, dass er zu den Ersten in der Stadt zählte, denen diese Entdeckung zu machen vergönnt war. Denn dieser Jesuit war Wissenschaftler. Einer, der sich nicht nur des Verstandes, sondern auch seines Auges bediente. Eine erste Positionsbestimmung des Kometen ließ dann auch keine Stunde auf sich warten. Doch auch wenn Kühsert zeitig aufgestanden war, mit seiner Entdeckung rangierte er keineswegs an vorderster Stelle. Nicht nur in Indien und in China, wo der Komet schon am 24. und 25. des Vormonats gesichtet worden war, sondern auch in Europa datieren die ersten Dokumentationen einige Tage früher. Beim Mathematiker Benjamin Ursinus beispielsweise, der, wie er schreibt, diesem unverhofften Spektakel im brandenburgischen Joachimstal bereits am 28. November mit Anmutigkeit beigewohnet. Und auch Kühsert's berühmtester Kollege Johannes Kepler war ihm in Linz immerhin um 2 Tage zuvor gekommen. Als Kepler am frühen Morgen des 29. November das Dach seines Wohnhauses bestieg, um dort einen Blick durch sein Fernrohr zu werfen, trat ein, wie er schreibt, gelber, etwas rötlicher Komet von besonderer Strahlkraft zwischen den Wolken hervor, ein Cometa Clarissimus, wie er ihn nicht ohne Staunen nannte. Dieser Haarstern hatte es nicht eilig. Mit bloßem Auge konnte man ihn in den deutschen Territorien bis ins neue Jahr hineinsehen. Und mit dem Teleskop war es sogar noch bis zum 22. Januar möglich. Für die Astronomen stand mit dieser Erscheinung Arbeit ins Haus. Eine Flut von Druckschriften ergoss sich bald über das Heilige Römische Reich. Keplers De Cometis von 1619 war nur die bekannteste von ihnen. Da das Phänomen jedoch nicht nur von den Experten gesehen werden konnte, waren sie auch nicht die einzigen, die davon berichteten. Zahlreiche Chroniken und Autobiografien erwähnen den sogenannten Winterkometen ebenfalls. Und zwar nicht nur gedruckte, wie das von Matthäus Merian begründete Theatrum Europaeum, sondern auch unpublizierte. Deren Verfasser zeigen sich allerdings weniger begeistert als die Astronomen, denn für sie hatte der Schweifstern eine besondere Bedeutung. Den 3. November 1618 ist ein schrecklicher Komet am Himmel erschienen, der etliche Monat und gar bis in das folgende Jahr gesehen war, notierte Volkmar Happe, gräflicher Hofrat und Wirtschaftsverwalter im Schwarzburg-Sondershäusischen in seiner thüringischen Chronik. Happe, der seine Aufzeichnungen noch bis 1642 fortführte, übertreibt ein wenig bei der Dauer der Kometenerscheinung und dies hängt nicht nur mit seiner irregehenden Datierung der Erstbeobachtung zusammen. Es scheint vor allem daraus zu folgen, dass dieser Himmelskörper die Gemüter erregte. Für Happe war dies ein schrecklicher Komet. Warum? Der Chronist erklärt, denn darauf in aller Welt Aufruhr, Blutvergießen, Pestilenz und teure Zeit und unaussprechlich Unglück erfolget. Jeder wusste schließlich, keinen schrecklichen Komet man spürt, der nicht groß Unglück mit sich führt. Mit dieser Sentenz überträgt Happe einen Vers des spätantiken Dichters Claudian, der zu Beginn des 17. Jahrhunderts bereits sprichwörtlich geworden war. Im Lateinischen heißt es et numquam coelo spectatum impune cometen. Doch er übersetzt nicht wörtlich. Nie, muss es eigentlich heißen, wurde ein Komet am Himmel ungestraft erblickt. Diese Auskunft wirft Fragen auf. Ein Komet sollte Unglück bringen? Seine Betrachtung zog Strafe nach sich? Hören wir nochmals den Chronisten. In diesem Jahre ist der Böhmische Krieg angegangen und stark kontinuiert worden. Und weiter, was auf diesen Kometen für schreckliche Aufruhr, Krieg, Mord, Teuerung, Pestilenz, Veränderung, Fürstentümer und Herrschaften erfolget, die evangelische Religion verfolget, an vielen Orten ausgetilget und dagegen der päpstliche Gräuel wiederum eingeführt worden, das ist aus folgenden beschriebenen Actitatis zu vernehmen. Also aus all dem, was sich bis 1642 in Thüringen ereignete. Mit dem Winterkometen 1618, heißt das, begann für den bekennenden Lutheraner Happe der Dreißigjährige Krieg. Das ist bemerkenswert, denn gelernt haben wir etwas anderes. Kaum ein Geschichtsbuch, das nicht den Fenstersturz zu Prag am 23. Mai des Jahres als Auslöser anführt. Doch weniger bekannt ist vielleicht, darauf haben sich erst die Historiker geeinigt. Jene also, die zurückblickten, allerdings nicht erst in nachfolgenden Jahrhunderten, sondern, das hat Herr Schad auch schon gesagt, bereits in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges selbst. Der immer weiter ausgreifende Konflikt und die zahlreichen gewaltsamen Auseinandersetzungen, deren Schauplatz das Reich in den darauffolgenden Jahrzehnten werden sollte, hatten keinen klar identifizierbaren Anfang, denn sie gingen nicht auf eine formale Kriegserklärung zurück. Was im Mai 1618 begann, war im kriegsrechtlichen Sinne gar kein Krieg. Es war eine religiös grundierte Erhebung der Stände. Als die böhmischen Ständevertreter die beiden kaiserlichen Statthalter Wilhelm von Slavata und Jaroslav von Martinitz zusammen mit dem Sekretär Philipp Fabricius aus einem Fenster des Hradschin stürzten, warfen sie ihrem verhassten Lehnsherrn, dem frisch gewählten König Ferdinand, den Federhandschuh vor die Füße, um sich gegen dessen kompromisslose Rekatholisierungspolitik zu wehren. Dass diese regionale Auseinandersetzung, nachdem Ferdinand im nächsten Jahr auch noch Kaiser geworden war, reichs- und europaweiten Dimensionen zutreiben würde, hatte zu diesem Zeitpunkt niemand im Sinn und hielten nur die wenigsten für denkbar. Dessen ungeachtet begriffen bereits die Zeitgenossen die verstreuten Kampfhandlungen nach der Prager Defenestration als einen Geschehenszusammenhang. Aber sie benötigten dafür ein Kriterium außerhalb der politischen und militärischen Aktionen. Und das fanden sie am Himmel. Ihre Datierung, das macht sie doppelt bemerkenswert, stützte sich nicht auf ein irdisches Ereignis. Volkmar Happe ist dafür ein guter Zeuge. Er selbst erwähnt einige Manuskriptseiten zuvor den Prager Fenstersturz als Auftakt des, wie er sagt, blutigen böhmischen Krieges, der vier Jahr kontinue aneinander gewähret, fast die ganze Welt durchkrochen und alle Lande verderbet. Dieser Tag, unterstreicht die Randnotiz eines Nachtragsschreibers, war der Beginn des grausamsten Krieges. Er brachte Zerstörung und Untergang für ganz Böhmen und Deutschland. Daran bestand also kein Zweifel. Doch waren es nicht die Ereignisse selbst, die ihm diese Klarheit verschafften. Es war der Winterkomet des Jahres 1618. Der Darmstädter Superintendent Johannes Wiethor konnte das genauer erklären. Kometen verkündeten nicht nur Krieg, sondern auch politische Veränderung. Und damit war vorzugsweise der Tod von Herrschern gemeint. Den wiederum sah der Winter 1618-19 in besorgniserregender Häufung. Am 15. Dezember starb Kaiserin Anna und wenig später am 20. März Kaiser Matthias. Aus diesen Ereignissen, so Wiethor, bezog der böhmische Konflikt neue Kräfte, wie er sagt. Erst mit dem Horridus Cometa, also dem schrecklichen Kometen, lautet daher sein Befund, ging, Zitat, das Feuer gefährlichen Kriegswesens recht an. Erst mit ihm zog es über Böhmen hinaus bis nach Darmstadt und nicht mit den Prager Ereignissen, die Wiethor unmittelbar zuvor als Auslöser des böhmischen Krieges notiert. Freilich wussten Happe und Wiethor all dies erst im Nachhinein. Vielleicht sogar erst, als sie ihre Berichte zum Abschluss brachten. Und das war bei Wiethor 1626 der Fall. Und hätten sie den Konflikt bis zum Westfälischen Frieden verfolgen können, dann hätten sie es auch noch genauer gewusst. Nämlich, dass dieser Krieg als ein 30-jähriger bezeichnet werden konnte. Dann hätten sie sich womöglich auch daran erinnert, den Kometen nicht über Monate, sondern genau 30 Tage am Himmel gesehen zu haben. Also einen Tag für ein Jahr Krieg. So jedenfalls tat es Joachim Rehse, Bürgermeister im anhaltinisch-dessauischen Jesnitz. Und so tat es auch der Ratsherr Andreas Kothe aus dem westfälischen Wiedenbrück. Sicher ist, in Happes und Wiethors Rückblick markierte der Komet den Beginn eines jahrelangen Krieges. Und damit konnte der Prager Fenstersturz zu dessen Auslöser werden. Das Geschehen am Himmel machte in diesem Sinne das Irdische verständlich. All das setzte eines voraus. Autoren wie Happe und Wiethor sahen im Winterkometen von 1618 kein bloß natürliches Ereignis, sondern ein göttliches Zeichen. Und das bedurfte der Deutung. Mit diesem Kometen hatte Gott Krieg, Hunger und Pest angekündigt, die als Strafe kamen für die Sünden der Menschen im Vorgriff auf die Apokalypse. Der Schweifstern war Warnung und Mahnung zur Buße, also eine Ankündigung dessen, was all jene ereilte, die die Zeichen missachten. Viel Fantasie brauchte es ja nicht. Glichen die Strahlen und Striemen am Himmel nicht einer feurigen Rute? Musste sein Schweif nicht jeden an einen Besen aus Feuerfunken erinnern? Für die Chronisten und Autobiografen war das evident. Dieses Zeichen verkündete die Zukunft und führte sie selbst mit herbei. Wer es erblickte, so hatte es bereits Claudian formuliert, erlitt die Strafe, die es verhieß. Die Gefahr war Anlass genug, vom Krieg zu erzählen, von dem Kometen und der Gewalt, mit der er drohte. Happe sagt das in seiner Chronik ausdrücklich und andere taten es auch. Für sie bedeutete dieser Komet nicht nur den Anfang des Dreißigjährigen Krieges, sondern auch den Anfang seiner Beschreibung. Ihre Geschichten berichten von dem Unheil, das der Komet am Anfang des Krieges verkündet hatte, und damit wurden sie zum Beweis für seine schreckliche Bedeutung. Diese Historiographen dachten in heilsgeschichtlichen Kategorien. Im Kometen von 1618-19 erkannten sie einen Leitstern für ihr Schreiben, weil sie das Geschehen, das sie beschrieben, ohne ihn nicht verstanden. Der Winterkomet, oder um es mit dem Dichter Martin Opitz zu sagen, dieser Feuerschwanz, der sich so grausam ausgestreckt, dass er die Sternen selbst erschrecket, dieser Komet sprach eine Drohung aus. Zugleich jedoch fanden Autoren wie Opitz in ihm seinen Trost. Der Komet schreckte all jene, die ihn als Wunderzeichen erkannten, also als ein Prodigium, mit dem Gott sagte, der Krieg, so Opitz, komme nicht ohne ihn. Doch wer sich schrecken ließ, wer hier den gerechten Zorn Gottes erblickte, der konnte auch hoffen, von der angedrohten Strafe noch einmal verschont zu werden. Der Komet, heißt das, verkündete bevorstehendes Unheil, um Gelegenheit zu geben, es noch einmal abzuwenden. Er bezeichnete, was er leiden würde, wer das Zeichen mit Nichtachtung strafte. Dieser Komet, so der Mathematiker David Herlitz, war eine Komödie am Himmel, die den Ausgang wies aus der Tragödie auf Erden, aus dem Theater der Welt. Meine folgenden Überlegungen werfen Schlaglichter auf den Dreißigjährigen Krieg aus der Perspektive derer, die ihn mit Blick auf den großen Kometen von 1618-19 beschrieben. Sie lassen jene zu Wort kommen, für die in diesem Konflikt nicht nur Politik, Militär und Wirtschaft verwickelt waren, sondern auch die Welt der Geister und die der Natur Und das heißt das Handeln Gottes, die das Buch des Himmels aufschlugen, um zu begreifen, was um sie herum und mit ihnen auf Erden geschah. Das heißt, die einen Weg suchten zwischen Angst und Hoffnung und Unglück und Glück, die nach dem Spielmacher fragten, um nicht Spielball zu sein in einem Leben der Täuschung und der Uneigentlichkeit. Mit anderen Worten, ich lasse jene zu Wort kommen, die sich anhand des Kometen, dieses Vorzeichens göttlichen Zorns, in der Gewalt ihrer Zeit zu orientieren versuchten. Dabei werde ich das Augenmerk auch noch auf weitere Zukunftszeichen richten, die die Zeitgenossen ebenfalls mit dem Krieg in Zusammenhang brachten. Etwa das Nordlicht von 1630 und vor allem unterschiedliche Träume und Visionen. Zuvor jedoch noch ein Wort zu den Astronomen, denn die Sicht der Apokalyptiker konnten sie in der Regel nicht teilen. Am Anfang des Dreißigjährigen Krieges stand nicht nur ein Komet, sondern auch eine scharfe Kontroverse über seine Bedeutung. Astronomen stritten mit Theologen und orthodoxe Lutheraner mit sogenannten Schwärmern und falschen Propheten. War der Komet nichts weiter als ein faszinierendes Naturereignis oder war er Vorzeichen für 30 Jahre Krieg, wenn nicht gar für das unmittelbar bevorstehende Ende der Welt? Besonders die Stadt Ulm sollte hier Berühmtheit erlangen, als Schauplatz des sogenannten Ulmer Kometenstreits, der seinerzeit sogar das Interesse René Descartes zu wecken vermochte. Was mit einem theologischen Kolloquium im Herbst 1619 seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte, endete mit einer kirchlichen Verurteilung des Rechenmeisters Johannes Faulhaber wegen gefährlichen Schürens apokalyptischer Ängste. Dies darf freilich über eins nicht hinwegtäuschen. Nicht nur orthodoxe Lutheraner, sondern auch die Naturphilosophen schlossen eine ominöse Bedeutung von Schweifsternen keineswegs grundsätzlich aus. Was sie von den Endzeitpropheten unterschied, war lediglich ihre Verweigerung konkreter, punktgenauer Voraussagen. Jesuitische Astronomen wie Kühsat sind ein gutes Beispiel dafür. Und noch ein besseres ist Johannes Kepler, denn der legte noch weniger Zurückhaltung als Kühsat an den Tag und prognostizierte nach dem Erscheinen des Winterkometen Krieg, Hunger, Pest und Tod. Am Anfang der Ulmer Auseinandersetzung stand eine Kometenpredigt, wie es viele gab in dieser Zeit, nämlich die Kanzelrede des lutherischen Theologen Konrad Dietrich im städtischen Münster am 2. Advent 1618. Dieser Sermon, diese Predigt, war ein Aufruf zu Buße und Besserung, mit dem der Pfarrer zwischen vorsichtigen Naturphilosophen und gewaltbereiten Endzeitpropheten gewissermaßen einen Mittelweg einzuschlagen bemüht war. Und einer, der sich zu Herzen nahm, was Dietrich von der Kanzel herabrief, war der Schuhmacher Hans Heberle aus Nenstetten, einem kleinen Ort in der Nähe von Ulm. Wie Volkmar Happe nahm er den Winterkometen zum Anlass, zur Feder zu greifen. Er verfasste ein Zeitregister, so nennt er seinen Text selbst, das die Jahre bis 1672 umspannt, von seinen mehr als 30 Fluchten in die Stadt Ulm erzählt und dabei nicht nur das Polarlicht von 1630 bespricht, sondern zudem zahlreiche weitere himmlische Prodigien protokolliert und mit all dem seinerseits zu religiöser Umkehr aufruft. Der Komet, heißt das, ließ Menschen zu Kriegschronisten werden. Ähnliches gilt für den elsässischen Zinngießer Augustin Günzer. In dessen Autobiografie wird die Zeit des Dreißigjährigen Krieges vom Kometen von 1618 gerahmt. Der Schreiber erwähnt ihn bei seinem Erscheinen 1618 und kommt dann 1648 noch einmal auf ihn zurück, nach Abschluss der Pax Westphalica. Doch für Günzer gilt auch noch etwas anderes. Ihn mahnte der Komet nicht nur zur Buße, ihm gab er auch Orientierung in den Entscheidungen seines Alltags. Wie genau, werde ich später noch erläutern. Für den Moment ist festzuhalten, Günzer versprach der Komet ein Stück Zukunftsgewissheit, auch wenn erst die Zukunft selbst ihm wirklich diese Gewissheit verschaffte. Die setzte eines voraus. Günzer hat die Gewalt, die er beschreibt, überlebt. Und das gilt natürlich auch für alle anderen, die hier zu Wort kommen werden. Dass sie Leid und Gefahr überstanden hatten, hielten sie in der Regel ihrer Glaubenstreue zugute. Oder um genauer zu sein, sie dankten es einer göttlichen Vorsehung, die ihre Standhaftigkeit zugleich ermöglichte und mit diesseitigem und jenseitigem Heil honorierte. Das Schreiben über Leben voraussetzte, ist insofern keine triviale Erkenntnis, anders als man zunächst meinen könnte. Dieses Schreiben erbrachte den Nachweis, dass es einen Gott gab, der den Schreiber mit gnädigen Augen ansah. In diesem Sinne setzte es das Überleben nicht nur voraus, sondern stellte es als gottesfürchtige Handlung auch weiterhin sicher. Dieses Schreiben restituierte also die gestörte Ordnung, indem es deren Zerstörung beschrieb. ihren Willen, und das heißt die Zukunft, artikulierte die göttliche Vorsehung durch unterschiedliche Zeichen, also durch Kometen, Polarlichter oder Visionen. Ihr Wirken konnte prospektiv, vorausschauend geglaubt und retrospektiv, rückblickend erkannt werden. Die historische Erfahrung überführte anfängliche Ungewissheit in schlussendliche Gewissheit und erlaubte so die Verschriftlichung der Zeichen und ihrer Bedeutung. In dieser Verschriftlichung wird nicht nur ersichtlich, dass der Anfang des Dreißigjährigen Krieges schwieriger zu bestimmen ist, als man denkt. Aus ihr ist auch zu ersehen, dass dieses Problem mit der Frage verbunden ist, wann der Krieg eigentlich sein Ende fand. Und mit der Frage, wer dies festlegt und nach welchen Kriterien. Konrad Repken und Hans Medeke haben vor einiger Zeit gezeigt, dass der Begriff des Dreißigjährigen Krieges nicht erst von nachgeborenen Historikern geprägt wurde, sondern eben bereits von den Zeitgenossen selbst in Publizistik, Chronistik und Autobiografik. Ich möchte Ihnen erläutern, inwiefern es die Erinnerung an den Kometen von 1618 war, die diesen Krieg zu einem Dreißigjährigen machte. Ich tue dies exemplarisch anhand zweier, wie ich finde, besonders aufschlussreicher Autobiografien, nämlich der des bereits erwähnten Calvinisten Augustin Günzer und der des deutschen Jesuitenpaters und Universalgelehrten Athanasius Kircher. Hinterher ist man immer schlauer. Hätte ich gewusst, dass es einen Dreißigjährigen Krieg bedeuten sollte, notierte der katholische Ratsherr Andreas Kothe in sein Hausbuch, als er 1648 an den Winterkometen zurückdachte, hätte ich meine Sachen anders disponiert. Wie im Einzelnen würde man gerne erfahren, doch das behält Kothe für sich, bedauerlicherweise. Noch interessanter ist jedoch, es gab jemanden, der, nachdem er den Kometen erblickt hatte, seine Angelegenheiten tatsächlich anders geregelt zu haben scheint. Augustin Günzer, reformierter Zinngießer aus der elsässischen Reichsstadt Oberenheim. Jedenfalls lässt er uns das glauben, denn dass der Komet 30 Jahre Krieg anzeigen sollte, konnte natürlich auch er vor dem Westfälischen Frieden nicht wissen. Aber offenbar ahnte er gleich, dass als der Schweifstern am Himmel erschien, dass es Krieg geben würde. Und er hat daraus, so berichtet er es in seiner Autobiografie, wiederholt seine Konsequenzen gezogen. Als der Ständeaufstand in Böhmen begann, war Günzer nicht zu Hause. Er unternahm seine Gesellentour durch Italien. Was ihn antrieb, sich auf eine derart weite Reise zu begeben, war die Neugier. Dabei verfolgte er kein humanistisches Bildungsprogramm und er war auch nicht im Begriff zu konvertieren. Im Gegenteil. Er wollte sich, wie er sagt, gegen die Versuchungen des Katholizismus immunisieren. Wer seinen Gegner bezwingen wollte, so sein Gedanke, der musste ihn kennen. Es macht hernach allererst standhaftige Christen, so die Abgötterei gesehen und erfahren haben. So schreibt er in seiner Autobiografie. Wer heil aus dem Herz katholischer Finsternis zurückkehrte, war Günzer überzeugt, der hatte die Probe auf die Treue zum calvinistischen Glauben bestanden und sah sich in seinem Bekenntnis gestärkt. Auch wenn Günzer dazu mehr als einmal seinen Glauben verleugnen musste, paradoxerweise, meinte er am Ende seine Exkursion in den südlichen Katholizismus als erfolgreichen Schritt zu einer konfessionellen Constantia, Beständigkeit, verbuchen zu können. Der Zinngießer kehrte als sogenannter geistlicher Ritter zurück, gestärkt für die Kämpfe, die jetzt vor ihm lagen und immer weitere und gewaltsamere Kreise zu ziehen begannen. Es war Anfang November 1618, als Günzer wieder Reichsboden betrat. In Trient tauschte er einen falschen Rosenkranz, der ihn vor zudringlichen Jesuiten geschützt hatte, gegen besseres Schuhwerk ein und begab sich damit auf den Heimweg ins Elsass. Nachdem er Ende des Monats Tirol erreicht hatte, wurde er dort bald in besonderer Weise begrüßt. Zwei Wochen lang konnte er jeden Morgen um 5 für eine Stunde den Winterkometen am Himmel betrachten. Auch für Günzer war klar, dass dieser Himmelsbote nichts Gutes verhieß. Und er wusste auch warum. Ach Herrgott, ich kann mir nichts anders einbilden und erklären, als dass du uns hart wirst strafen mit Andeutung dieses Kometsterns und Routen in unserem deutschen Lande. So züchtige du uns mit Maß und nicht in deinem Grimm. Sündenbekenntnis ebenso wie die Bitte um Gnade bezog er dabei nicht nur auf das Römische Reich im Ganzen, sondern auch auf sich persönlich. Herr, diese Route wird mich auch treffen, denn ich bin auch ein großer Sünder. Herr, kann es sein, so bitte ich dich, gib mir deinen Heiligen Geist zur Besserung meines Lebens. Soweit Günzer. Was das im Einzelnen hieß, musste sich zeigen. Als Günzer seine Handwerksarbeiten in Tirol abgeschlossen hatte, zog er allmählich weiter in seine Heimat zurück. Im Juni 1619 erreichte er das Elternhaus, wo ihn der Vater mit Tränen der Freude empfing und mit der Bemerkung, er sollte nicht so lang ausgeblieben sein. Doch Kinder sind, wie sie sind, und so hielt Günzer eine wenig tröstliche Antwort bereit. Ich bin nicht lang ausgewesen, sondern ich verhoffe allererst recht zu reisen in die mitternächtischen Länder, also in die nördlichen, und nach Indien zu schiffen und all hier nicht länger zu bleiben als 4 oder 5 Tage. Kaum zurück also, wurden schon wieder Reisepläne geschmiedet. Den Süden Europas kannte Günther jetzt, nun stand der Norden auf dem Programm. Eigentlich sah Günthers Lebenslauf jetzt etwas anderes vor. Ehestand und Arbeit im Meisterbetrieb. Doch der Zinngießer dachte gar nicht daran, denn er erinnerte sich an einen Traum, und zwar an keinen guten. Als er durch Tirol, das Allgäu und die Schweiz gezogen war, hatte er, wie er sagt, auf die 8 Wochen lang bald alle Nächte sehr schwere Träume gehabt, wie ich mit dem Vater mein zanket und streitet und anderen Leuten, auch mit den jungen Gesellen, stetig Schlag mit Fäusten und Degen. Fürchte derohalben, deshalb, meine Träume möchten mir wahr werden, nahm also mir vor, nicht länger denn 3 oder 5 Tage bei Haus zu verbleiben. Noch ein Vorzeichen also, diesmal ein inneres. Wie so viele seiner Zeitgenossen erkannte Günther nicht allein in Himmelsphänomenen eine zukunftsweisende Bedeutung, sondern auch in den Bildern, die er im Schlaf zu sehen bekam. Und auch dieser Traum sollte schnell Wirklichkeit werden. Günther war kein geselliger Mensch, sondern eher von melancholischer Natur, wie er einleitend zu seiner Autobiografie bemerkt. Er mied die Gesellschaft, die von so vielen als Anti-Melancholikum empfohlen wurde, denn in seinen Augen machte sie alles nur noch schlimmer. Und warum? Weil sie, wie Günther sagt, zu Unkeuschheit und Gottlosigkeit verführte. Die Gesellen seiner Zunft gehörten dabei zu den Ärgsten. Wollte Günther ihren Rügeritualen entgehen, musste er sich, wie er sagt, ihrer Grobheit untergeben, mit ihnen Tag und Nacht zechen und grob lustig sein. Das jedoch setzte sein Seelenheil in größte Gefahr. Daher war Günther lieber allein. Doch das konnten seine Genossen nicht akzeptieren. Sie schlugen den Außenseiter, wie er berichtet, mit Fäusten und Degen. Das hat Günthers Melancholie nicht therapiert. Um ihrer Gewalt künftig zu entgehen und vor allem um nicht in Versuchung zu geraten und weitere Schuld auf sich zu laden, durch Schwören und Fluchen, Fressen und Saufen, wie er sagt, beschloss Günther, sein Vaterland erneut zu verlassen. Dies nun erzürnte den Vater so sehr, wie Günther sagt, dass er seinen Seitendegen von der Wand wollte nehmen und seinem Sohn denselbigen über den Kopf wollte schlagen. Auch das war nicht hilfreich. Was Günthers Entschluss rückgängig machen sollte, hat ihn allererst zementiert. Jetzt war dem Zinngießer klar, kein Weg führte an einem erneuten Aufbruch vorbei. Als Günther seine Heimatstadt zum 2. Mal verließ, im Frühjahr 1620, hatte sich die Traumprophetie in frühneuzeitlicher Weise selber erfüllt. Die geträumten Raufhändel hatte Günther nicht nur als Ankündigung verstanden, sondern auch als Warnung beherzigt. Der Entschluss zur Abreise, der daraus resultierte, provozierte dann die Schläge des Vaters, die wiederum dem Entschluss zum Aufbruch seine Endgültigkeit gaben. Günthers Traum war Prophezeiung und Handlungsanleitung zugleich. Es kam am Ende wie verheißen und wie geplant, nur dass der Zinngießer nicht 5 Tage im Elternhaus blieb, sondern so lange, bis die Bedeutung der Zeichen und Verhältnisse geklärt war. Und das war ein knappes Jahr. Günther hatte guten Grund, den Traum zu beachten, denn es war nicht der erste seiner Art. Was der Wanderer in den Alpen im Schlaf zu sehen bekam, konkretisierte eine nächtliche Erscheinung, die er bereits als 10-jähriges Kind gehabt haben will. Eines Mittags geht diese Erzählung, läutet der Teufel an der Tür und fordert den Jungen herunter, denn er will mit ihm streiten und schlagen, wie Günther sagt, und ihn im Anschluss ermorden. Augustin nimmt die Herausforderung an, aber er sieht schon jetzt, dass er den Kampf, so schwer er auch ist, mit Gottes Hilfe gewinnt und mit der Hilfe seiner Engel. Seitdem, sagt der Autobiograf, stand sein Leben im Zeichen dieser Erscheinung. Ein Leben voller Leid, Prüfung und göttlicher Gnade. Wiederholt musste er später an diesen Initialtraum zurückdenken und auch, wenn er es nicht ausdrücklich sagt, sicher auch bei seiner Rückkehr ins Elsass im Jahr 1619. Doch es war nicht nur der Traum, der den Zinngießer im darauffolgenden Frühjahr erneut in die Fremde hinaustrieb. Es kam noch etwas hinzu, das leidige Kriegswesen im Römischen Reich, wie Günther sagt, das sich von Tag zu Tag häufet. In den Ehestand zu schreiten, wie der Vater und die Geschwister es wollten, das heißt, sich ein Weib zukoppeln zu lassen, so sagt es Günther, kam dem Kannengießer daher noch nicht in den Sinn. Das Elend dieses Krieges hatte der Komet Monate zuvor an den Himmel geschrieben und dabei offen gelassen, was noch alles bevorstand. Und nicht anders als der Traum hatte er dabei auch Günther persönlich vor der Sünde gewarnt. Angesichts der Ungewissheit der Lage und der moralischen Verhältnisse in seiner Stadt, Also angesichts dieser Kombination unheilvoller Zeichen war an Familiengründung noch längst nicht zu denken. Bevor der Krieg nicht beendet war, musste Günzer, wollte er nicht wahlweise der Sünde oder der Armut verfallen, den Ort der Gefahr wieder verlassen. Auf die Zustimmung seiner Familie konnte er dabei nicht hoffen. Günzer traf eine Entscheidung, die gegen die Erwartungen seines Umfelds verstieß, und er begründete sie mit einer Vorsehung, die sich aus Träumen und Kometen erschloss. Seine zweite Reise führte Günzer in den Norden Europas. Und dabei zog er auch durch bereits vom Krieg gezeichnetes Gebiet. Nach Stationen im Baltikum und in England und nachdem er diversen Lebensgefahren entronnen war, kehrte er dann im Dezember 1621 sehr zur Freude seines Vaters über Frankreich nach Oberinheim zurück. Also Sie sehen, Günzer ist wirklich herumgekommen. Lange allerdings mochte er auch diesmal nicht bleiben, denn in der Zwischenzeit hatte der Magistrat der Stadt den Protestanten die Religionsausübung untersagt. So sah sich Günzer gezwungen, ins nahegelegene Colmar zu gehen. Anschließend zog er weiter nach Straßburg, wo er die Waffenbaukunst lernte, aber das war eigentlich nicht, was er wollte. Immer noch hegte er den Plan, wie er sagt, in Krieg und ferne Lande zu ziehen. Doch dazu bot sich jetzt keine Gelegenheit mehr. Und als Günzer das realisierte, wusste er, wie er sagt, weder aus und ein. Sein Vater freilich hatte etwas für ihn, den Ehestand. Nicht schon wieder, mochte Günzer da gedacht haben und verwies einmal mehr auf die Kriegsläufte. Er schreibt, dieser Krieg wird 20 oder 30 Jahre währen, derohalben ich mich des Ehestands noch enthalten will und zusehen, wie es einen Ausgang mit diesem Krieg gewinnen wird. Dachte Günzer auch jetzt wieder an den Kometen von 1618? Die Situationen ähneln sich in auffälliger Weise. Günzer stand wieder vor der Entscheidung zur Ehe und der standen wieder drei Dinge entgegen. Der Krieg und die Unklarheit über sein Ende, ein sündhaftes Leben, wie es Günzer auch in Straßburg dem eigenen Bekunden nach geführt habe, und aus all dem resultierend der Wunsch, das Elsass bald wieder zu verlassen. Diesmal blieb Günzer zwar im Land, aber die Hochzeit hatte auch jetzt noch zu warten. Und das heißt, einmal mehr tat er, was Andreas Kothe nicht tat, nachdem er den Kometen am Himmel erblickt hatte. Er disponierte seine Sachen anders. Er tat es in der bemerkenswerten Prognose eines bis zu 30 Jahre dauernden Krieges, in die aber offensichtlich schon das retrospektive Wissen des Autobiografen eingeflossen ist. Und er tat es im Ausblick auf einen gewaltsamen Konflikt, der in seinen Augen nicht mit dem Prager Fenstersturz begann, denn der wird in der ganzen Autobiografie nirgends erwähnt, sondern mit dem schrecklichen Kometen von 1618. Ein Jahr später allerdings ließ sich Günzer dann doch noch zur Heirat bereden. Und er machte keine schlechte Partie. Als er Maria Göckel zum Traualtar führte, öffneten sich ihm die Türen zur respektablen Gesellschaft der Stadt Colmar. Jetzt fanden seine Wanderjahre endlich ein Ende. Der Krieg jedoch war für Günzer damit noch längst nicht vorbei. Denn Colmar wurde im Februar 1628 rekatholisiert. Zingisser floh nach Straßburg, um seinem Glauben treu zu bleiben, bezahlte die Aufnahme in die Stadt jedoch mit sozialem Abstieg und materieller Not. Die wurde auch nicht dadurch gelindert, dass Günzer Ende 1632 Gustav Adolf von Schweden als Retter des Protestantismus begrüßen konnte. Der war zwei Jahre zuvor mit 13.000 Soldaten an der Ostseeküste gelandet. Zwar nahmen die schwedischen Truppen Colmar gewaltlos ein und ermöglichten dem Zingisser so 1633 die Rückkehr. Doch auf Dauer behandelten Lutheraner die Calvinisten auch nicht besser, als die Katholiken es taten. Was das für Günzer bedeutete nach dem Westfälischen Frieden, werde ich später noch erzählen. Vom Eingreifen der Schweden in den Dreißigjährigen Krieg war nicht jeder begeistert. Und zwar nicht nur auf katholischer, sondern auch auf protestantischer Seite. Denn ganz gleich, wo Gustav Adolfs Truppen durchzogen, auch sie brachten kaum anderes als Krieg und Gewalt. Das meinten bereits all jene zu ahnen, die im Februar 1630 ein Nordlicht beobachteten, das unübersehbare Ähnlichkeit mit einer Feldschlacht am Himmel aufzuweisen schien. Der Zisterziensermönch Sebastian Bürster etwa, der mit den nahenden Schweden schon aus konfessionellen Gründen nichts Gutes verband und das Nordlicht zum Anlass nahm, um seine Chronik des Klosters Salem und des Bodenseeraums zu verfassen. Aber auch der Ulmer Schuhmacher Hans Heberle, den der Winterkomet hatte zur Feder greifen lassen, wurde von den Soldaten seines Hoffnungsträgers wieder und wieder herbe enttäuscht. Enttäuscht wurden auch die Bewohner der Stadt Magdeburg, wenn auch nicht, weil die Schweden kamen, sondern weil sie nicht kamen. Im Mai 1631 ging die Stadt in Flammen auf, unter Verlust von mehr als 20.000 Menschenleben, nachdem sie von kaiserlichen Truppen unter Tilly und Pappenheim gestürmt worden war und Gustav Adolf nicht rechtzeitig hatte zu Hilfe eilen können. Auch die Zerstörung der Stadt, wie man im Nachhinein meinte, war durch diverse Vorzeichen vorhergesagt worden. Etwa durch die wundersame Geburt eines drei Jahre alten Feldherrn, der aussah wie Pappenheim, oder die Beschädigung der Jungfrauenstatuen am Dom. All dies kann ich hier leider nicht vertiefen. Stattdessen wende ich mich dem umtriebigen Jesuiten Athanasius Kircher zu, der sich nach zahlreichen Lebensstationen in den deutschen Territorien und in Frankreich seit 1633 in Rom zum Universalgelehrten entwickelte. 2 Jahre vor seiner Reise in die ewige Stadt begegnete Kircher den Schweden, als die auf ihrem Weg in den Süden des Reichs durch Franken zogen. Im Oktober 1631 erreichten Gustav Adolfs Truppen Würzburg und das städtische Jesuitenkolleg, an dem Kircher gerade als Professor für Moralphilosophie, Mathematik, Hebräisch und Syrisch tätig war. Der Einfall der Soldaten kam für viele überraschend, denn die kaiserlich-katholische Seite schwamm seit 1629, also seit der Exekution des Restitutionsedikts Ferdinands II., eigentlich auf einer Welle des Erfolgs. Mit dem Ausmaß der jetzt ins Haus stehenden Gewalt hatte also, wie Kircher berichtet, niemand gerechnet. Da hatten sich die kaiserlich-katholischen allzu sicher gefühlt. Und auch Kircher selbst hatte das Gefühl gehabt, wie er sagt, in tiefem Frieden zu leben. Nach dem Sieg bei Breitenfeld über Tilly rückte Gustav Adolf in einem Tempo nach Süden vor, dass der Gegenseite kaum eine Chance auf Widerstand blieb und ganz Franken, wie Kircher sagt, in Verwirrung und Verwüstung fiel. Das Kolleg löste sich auf, da Würzburg weder über Besatzung noch Proviant verfügte und die Ordensangehörigen wurden von Schrecken ergriffen. Denn alle hatten gehört, wenn die Schweden jemanden nicht verschonen würden, dann waren das die Jesuiten. Dabei hätte es soweit nicht kommen müssen, denn einer hatte das Kommen Gustav Adolfs schon lange erwartet, Athanasius Kircher. Und das nicht etwa, weil der Pater ein intimer Kenner des politischen und militärischen Geschehens gewesen wäre. Nein, Kircher, wie er sagt, war von Gott gewarnt worden, in einer nächtlichen Vision und das bereits ein halbes Jahr zuvor. Zu dieser Zeit war Kircher eines Nachts aus dem Schlaf gerissen worden, weil er meinte, ein ungewöhnliches Getöse im Hof des Kollegs zu vernehmen, nämlich das Lärmen feindlicher Soldaten. Davon berichtet nicht nur er selbst in seiner Autobiografie, sondern auch sein Schüler Kaspar Schott, der sich zu dieser Zeit ebenfalls in der Stadt befand und dem Kircher von seiner Erscheinung erzählt hatte. In der fraglichen Nacht hatte Kircher, kaum war er erwacht, ein obskures Licht durch sein Fenster fließen sehen, wie er sagt, das Bett verlassen und festgestellt, Zitat, dass der ganze sehr geräumige Hof des Kollegiums mit in militärischer Ordnung aufgestellten Bewaffneten und Pferden angefüllt sei. Gehüllt, wie Schott später ergänzte, in lodernde Flammen. Jetzt war Eile geboten. Kircher wollte sich gleich mit seinen Mitbrüdern verständigen und zuvorderst mit seinem Rektor. Doch als er sie alle tief schlafend vorfand, begann er zu argwöhnen, im Schlaf getäuscht worden zu sein, das heißt bloß geträumt zu haben. Und so kehrte er erneut an sein Fenster zurück, um sich der Erscheinung zu vergewissern und niemanden unnötigerweise zu wecken. Dort allerdings sah er sich in seiner Wahrnehmung bestätigt. Er verließ nochmal sein Zimmer, um das Geschehene durch die anderen verifizieren zu lassen. Doch bevor er jemanden ins Atrium des Kollegs führen konnte und als er sich selbst ein zweites Mal vergewissern wollte, war die Erscheinung plötzlich verschwunden. Was nicht verschwand, waren die Angst und der Schrecken, die Kircher befallen hatten, als er der imaginären Schweden gewahr geworden war. Wie in einem Spiegel, sagt er, sah er nun das Unheil voraus, das, wie er meinte, nicht bloß dem Kollegium, sondern ganz Deutschland drohte und wusste nicht, wohin mit sich und seinem Wissen. Einem Fanatikus gleich, wie er bekennt, rannte er in den nächsten Tagen im Kolleg auf und ab. Rektor und Mitbrüder sahen seine Qual und stellten besorgte Fragen. Und so offenbarte sich Kircher und führte ihnen das Kommende vor Augen, um sie eindringlich zu ermahnen, den Kirchenschatz in Sicherheit zu bringen. Doch sie, mit Ausnahme Schotts, verlachten den Seher. Die Folgen waren gravierend. Als die Schweden Mitte Oktober Stadt und Kolleg eroberten, wurde die Vorhersage durch die Ereignisse bestätigt. Die Flucht, die geordnet hätte sein können, wenn sie länger vorbereitet worden wäre, erfolgte jetzt in Kopflosigkeit und Verwirrung. Die Patries konnten gerade noch ihre silbernen Messgewänder und Reliquien vergraben, doch die Schweden gruben sie bald wieder aus. Und darüber hinaus ergänzten sie mit den Büchern und Handschriften des Kollegs die Bestände der Universitätsbibliothek in Uppsala. Kircher persönlich erlebte das Schlimmste für einen angehenden Gelehrten. Sämtliche seiner Schriften blieben im Fränkischen zurück. Er floh über Mainz und Speyer bis nach Frankreich, in die Studienstätten Lyons und Avignons und von dort reiste er 1633 dann weiter nach Rom. Bis zu seinem Tod, 1680, sollte er die ewige Stadt nicht mehr auf Dauer verlassen. Was die Würzburger Vision bedeutete, das heißt, ob sie die Zukunft verkündete oder nicht, konnte mit Sicherheit niemand wissen, auch Kircher nicht. Das musste letztlich die Erfahrung erweisen, der Ausgang der Dinge. Und als das geschehen war, also retrospektiv, wurde die Geschichte erzählbar. Die Erscheinung, das war nun klar, hatte zweierlei getan. Sie hatte den Einmarsch Gustav Adolfs vorhergesagt und damit vor ihm gewarnt. Will sagen, sie verkündete nicht nur die Okkupation, die hier als unausweichlich vorgestellt wird. Vor allem mahnte sie, den drohenden Schaden abzuwenden, den der Angriff denen zufügen würde, die sich harthörig zeigten. Das heißt, sie bot eine Möglichkeit zu handeln. Im Gegensatz zum prophezeiten Einmarsch selbst wären die Verluste, die er mit sich brachte, durchaus vermeidbar gewesen. Dazu hätte es freilich der rechten Lektüre der Zeichen bedurft. Und dafür wiederum der rechten Furcht vor dem Gott, der diese Zeichen sandte. Wer die vermissen ließ, führte, das war Kirchers Überzeugung, das Prophezeite allererst herbei. Kirchers Mitbrüder wiegten sich in falscher Sorglosigkeit und so bewahrheitete sich bei ihnen die Prophezeiung als Sanktion für die Missachtung der Warnung. Hier half nur eines, eine Furcht, die wusste, dass Gott denen half, die auf ihn vertrauten und seine Zeichen beherzigten. Diese Gottesfurcht, und darum erzählt uns Kircher die ganze Geschichte, stellte er unter Beweis, im Gegensatz zu all denen, die ihn verspotteten und damit kein größeres, sondern ein geringeres Gottvertrauen an den Tag legten. Sie vertrauten nicht auf ihren Schöpfer, sondern letztlich auf sich selbst. Vor dem, was Kircher zu Recht in Angst versetzte, meinten sie, sich nicht fürchten zu müssen. Denn sie, anders als der Pater, standen nicht in der Gnade des Herrn. So stellt Kircher es dar. Am Ende hatte Kircher also Recht behalten. Und seine Befürchtungen hatten sich als begründet erwiesen. Die Stadt war nicht befestigt und so hatte sie sich schnell am 15. Oktober den Schweden ergeben. Das Schloss Marienberg oberhalb des Mains, das Sie hier an der Wand sehen, besaß allerdings bereits eine Fortifikation, in die viele Menschen aus der Stadt ihre Zuflucht nahmen. Und das machte die Sache nicht besser, sondern schlimmer. Denn die Besatzung war nicht bereit zu kapitulieren, nicht zuletzt, um ihre Kirchen- und Bibliotheksschätze zu retten. Das Resultat? Die Festung wurde zwei Tage später gestürmt und etwa 700 Soldaten, Geistliche und Bauern wurden getötet. Auf dem Marienberg, daran kann wenig Zweifel bestehen, fand ein regelrechtes Massaker statt. Und all das heißt, für Kircher begann der sogenannte Schwedische Krieg nicht mit dem Nordlicht von 1630, sondern mit einer Vision. Dazu fügt es sich, dass der Pater nicht nur dieses Polarlicht, sondern auch das andere Himmelszeichen unkommentiert ließ, nämlich den Winterkometen. Weder 1618 noch 1648, als er längst in Rom lebte, kam er auf ihn zu sprechen. Und er tat es bemerkenswerterweise selbst dann nicht, als er im Jahr 1664 Zeuge des nächsten großen Kometen werden konnte. Stattdessen war es Bernhard Ignaz von Martinitz, der Sohn des kaiserlichen Statthalters, den die böhmischen Aufständischen aus dem Fenster des Hradschin gestürzt hatten, der Kircher im Sommer 1665 daran erinnerte, auch beim jüngsten Haarstern, also dem von 1664, war mit Unheilvollem zu rechnen, denn jedem war schließlich bekannt, was auf den Kometen von 1618 gefolgt war. Selbst für Martinitz also war es der Winterkomet und nicht etwa die Defenestration seines Vaters, mit dem der Krieg begonnen hatte, der seit geraumer Zeit hinter ihm lag. Der Naturphilosoph Kircher aber, auch wenn er eine ominöse Bedeutung dieser außergewöhnlichen Himmelsphänomene niemals ausschloss, ließ sich hier nicht zu konkreten Aussagen bewegen. Viele andere jedoch taten das. Sie gedachten 1648 noch einmal des Kometen von 1618. Denn ihnen war jetzt klar, der Komet hatte nicht nur den Krieg verkündet, sondern auch, dass es ein 30-Jähriger werde. Unter dem Jahreswechsel auf 1649 dankt Augustin Günther seinem Gott für den endlich erreichten Frieden. Er lobt und preist seinen Herrn, dass er am Ende nicht härter gestraft und geprüft hatte, als der Mensch zu ertragen vermochte. Im Oktober zuvor jedoch, als die Friedensbotschaft durchs Land ging, stand es um ihn selbst alles andere als gut. Er war ins Bett gefesselt, mit schwerer Krankheit im Haupt, wie er sagt, und Schmerzen, die so groß waren, dass er des Todes sterben zu müssen glaubte. Günzer machte sich seine Rechnung, er werde sein kurzes Leben mit Kreuz, Trübsal, Angst und Not zubringen, bis an mein Ende auf Erden, wie es ihm schon als Kind im Traum prophezeit worden war. Im Januar desselben Jahres war zu all dem noch ein weiteres sogenanntes Hauskreuz hinzugekommen. Seiner Tochter Agnes hatte des Nachts ein Mann aufgelauert, Jacques Clausier, Kommandant der französischen Garnison Colmars. Der wollte, wie Günzer sagt, sie zwingen, mit ihm in sein Haus zu gehen. Agnes wollte nicht und so warf er sie zu Boden und begann sie zu schlagen. Sie aber schlug zurück und versetzte dem Angreifer einen Stoß, dass er ebenfalls fiel und sich für sie die Möglichkeit zu fliehen ergab. Von einem wehrhaften jungen Meitlin zu Erden geworfen, wie Günzer sagt, geriet Clausier jetzt vollends in Rage und verharrte mit gezogenem Degen zwei Stunden vor einer fest verschlossenen Haustür, die der Bedrängten Zuflucht geboten hatte. Sie jedoch, so Günther, zur Erhaltung ihrer Ehr, Leibs und Lebens, fand in der Zwischenzeit und mit Hilfe von Nachbarn über Dächer und Stiegen den Weg ins Haus ihres Vaters, der mit überaus großen Schmerzen im Bett lag, die Geschichte vernahm und erschrocken war, wie anzunehmen ist, und zugleich erleichtert. Für Günther, so ist aus seiner Autobiografie zu schließen, war der Angriff auf seine Tochter die letzte erwähnenswerte Gewalttat des Dreißigjährigen Krieges. Dann kam der Frieden und mit ihm die Aussicht auf ein neues Leben. Und so tat Günther, was er bisher nicht zu tun gewagt hatte, wegen der unsicheren Zeiten. Er nahm sich vor, seine Haushaltung zu ändern und sich wiederum mit einem frommen Weib zu versorgen. So schreibt er. Denn seine erste Frau Maria war 1632 verstorben. Er suchte, hieß das, seinen traurigen Witwersstand in rechte Ordnung zu bringen, wie er sagt, seiner melancholischen Einsamkeit zu entkommen und sich von der, Zitat, Natur und Begierd des Fleisches zu lösen, auf dass ich nicht mehr brenne und nicht gegen die Weiber entzündet werde. Doch vergebens. Obwohl Günther versprach, seinen Schöpfer dafür in dieser Welt und dort in ewiger Freude zu loben, wurde ihm der Wunsch nicht erfüllt und die von Gott erbetene Hilfe an diesem Punkt nicht gewährt. Günther blieb Witwer bis ans Ende seines Lebens. Bis dahin plagten ihn auch weiterhin seine zahlreichen Gebrechen. Und das kann angesichts ihrer Vielfalt im Leben des Zinngießers kaum verwundern. Überraschender ist das schon, dass selbst der Krieg für Günther 1648 nicht augenblicklich sein Ende fand. Das darf man zumindest schlussfolgern, wenn der Autobiograf ihn unter der ersten Hälfte des Jahres 1650 als einen 31-Jährigen bezeichnet. Ein Schreibfehler? Sicher nicht. Denn wer in diesem Krieg eine Friedensbotschaft vernahm, sah sich noch längst nicht veranlasst, ihr auch zu glauben. Das verbot schließlich die Erfahrung. Der Dreißigjährige Krieg war nicht schon deswegen zu Ende, weil im fernen Westfalen wieder einmal ein Papier unterzeichnet wurde, von dem niemand wusste, wie lange es Gültigkeit haben würde. Er war erst dann vorüber, wenn die Soldaten tatsächlich abzogen. Das war in Colmar 1649 der Fall. Der Westfälische Frieden hatte nämlich das Normaljahr 1624 festgesetzt. Das heißt, er hatte für die Religionsausübung und den Stand des geistlichen Besitzes die Uhren um 24 Jahre zurückgedreht. Damit gaben in Colmar nun wieder die Lutheraner den Ton an. Und so verließ die französische Garnison notgedrungen die Stadt. Ihr Abzug aber wollte organisiert sein. Zudem erreichte der Rückmarschbefehl die Verantwortlichen womöglich mit einigen Wochen Verspätung. Und so kam der Frieden für Augustin Günther erst im Jahr 1 nach Vertragsunterzeichnung, als der verhasste Kommandant, der seiner Tochter Gewalt antun wollte, verschwand. Und dass in einer Flugschrift aus dem nahen Straßburg zu lesen war, der Krieg habe 31 Jahre gedauert und nicht 30, mochte ihn in dieser Sicht noch bestärkt haben. Und dennoch, 1648 wurde auch in Günthers Augen ein lang ersehnter Frieden geschlossen. Jetzt erinnerte sich der Zinngießer nämlich des Prodigiums von 1618. Dass Gott, wie er schreibt, uns vor 30 Jahren einen Kometstern mit einer großen Rute am himmlischen Firmament gezeigt und über das ganze Land, ganze deutsche Land, hatte gehen lassen, so uns großen Krieg, Pestilenz, Hunger, Brand und Verwüstung des deutschen Landes angezeigt, welches leider erfolgt und wir Deutschen mit großen Schmerzen und Wehklagen erfahren und ausgestanden. Ausgestanden. Wer etwas ausgestanden hat, hat gelitten und er hat sein Leiden zuletzt überwunden. Und hier bedeutet das, der Winterkomet von 1618 hatte nicht nur den Krieg angezeigt, er war nicht nur ein Zeichen, dass wir um unsere großen Sünden willen den ewigen Tod und die Hölle verdient hatten, wie Günther sagt. Er hatte auch verheißen, dass Gott gnädig sein und der Schrecken einst ein Ende haben würde. Kometen kamen und, das ist ihre Natur, sie gingen auch wieder. Und mit ihnen das, was sie prophezeiten. Und daher meinten andere, sich jetzt auch noch genauer erinnern zu können. 30 Tage habe der Besen aus Feuerfunken am Himmel gestanden, notierte Bürgermeister Joachim Rehse. Und so habe, wie er sagt, dann der Krieg in Deutschland auch 30 Jahre gewähret und also jeder Tag ein Jahr, wie die Erfahrung solches leider genugsam bezeugte, bedeutet. Die Ähnlichkeit war somit noch größer gewesen, als man anfänglich wahrgenommen hatte. Von der Verweildauer des Kometen war auf die Gesamtdauer des Krieges zu schließen. Die Ordnung der Dinge lag nämlich nicht nur in bildlichen, sondern auch in numerischen Analogien. Oder verlief der Schluss in umgekehrter Richtung? Ratsherr Andreas Kothe wählt in seiner Chronik eine entlarvende Formulierung. 30 Abende habe sich der Komet sehen lassen, sagt auch er. Doch dann folgt der ungewollt offene Nachsatz. So ist leicht daraus zu ersehen, dass der deutsche Krieg im Römischen Reich 30 Jahre lang gewähret. Kothe heißt das, schließt nicht von der Dauer der Himmelserscheinung auf die Dauer des Krieges, sondern umgekehrt von der Länge des Krieges auf die Verweilzeit des Kometen. Kein Wunder, möchte man ausrufen, denn die Angabe entsprach ja auch nicht im Entferntesten den astronomischen und historischen Tatsachen. Der Komet war 1618-19 etwa doppelt so lang zu sehen gewesen. Ich denke, es ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Gegenwart die Erinnerung und damit auch die Geschichte bestimmt und nicht nur umgekehrt. Doch so notwendig diese Kritik auch ist, sie verfehlt letztlich den historischen Sinn. Hier ließ nicht lediglich ein paar private Schreiber das Gedächtnis gezielt im Stich. Auch die interessierte Öffentlichkeit nahm jetzt in Flugschriften die präzisierte Analogiebeziehung zur Kenntnis. Für diese Autoren war das Ende des Krieges seinem Anfang von vornherein eingezeichnet. Der Komet hatte nicht nur prophezeit, dass bald ein großer Krieg beginnen, sondern auch, dass er nach 3 Jahrzehnten wieder zu Ende sein würde. Dann war also alles von vornherein unausweichlich gewesen und klar? Im Nachhinein ja. Der Winterkomet, so ausdrücklich auch der Kitzinger Ratsherr Bartholomäus Diet war, war Vorbote des nachherigen 30-jährigen Jammers. 1618 jedoch wusste man nur eins: Schlimmes würde kommen und gehen würde es erst wieder, wenn die Menschen es erkannten. Das heißt, wenn sie begriffen, warum es geschah und die Warnung als solche verstanden. Denn der Krieg war Strafübel und Sündenübel zugleich, um es theologisch zu formulieren. Das heißt, er war Sanktion und gleichzeitig das, was er sanktionierte. Dass der Krieg sich selbst ernährte, wie es oft hieß in dieser Zeit, war immer auch theologisch gemeint. Aber wie konnte er dann ein Ende finden? Er ging, möchte man antworten, weil er ging, weil endlich die Waffen schwiegen. Das ist nicht so trivial, wie es scheint. Denn nicht wenige meinten, dass der Friede, als er endlich da war, keineswegs dem Menschen gut geschrieben werden konnte, sondern dass er genauso von Gott kam wie der Krieg, den er beendete. Hatten also die Menschen die Botschaft des Winterkometen verstanden und die nötige Buße getan? Zunächst nicht, denn der angedrohte Krieg hatte ja tatsächlich gewütet. Aber das ist zumindest der Schluss, den die Heilsgeschichte uns aufdrängt, am Ende dann doch, wenn auch erst nach 3 langen Jahrzehnten. Es brauchte nicht nur den Kometen, sondern vor allem auch den Rückblick auf ihn, also die Rückschau auf die Vorausschau, um diesen Krieg zu einem 30-Jährigen zu erklären. Es bedurfte mit anderen Worten einer heilsgeschichtlichen Erinnerung und nicht nur einer profangeschichtlichen. Die Historiker haben das vielfach vergessen. In der Bestimmung der Kriegsdauer jedoch sind sie den Überlebenden der Gewalt bis heute gefolgt. Aber gänzlich einig sind sie sich natürlich nicht. Denn wie gesagt, in Münster und Osnabrück wurde ein Friede unterzeichnet, aber damit war noch nicht alles vorbei. Nicht nur Günzer, auch der Ulmer Schuhmacher Hans Heberle konnte das bezeugen. Er schreibt: Wiewohl das 48. Jahr ist Frieden gemacht worden, so ist der Frieden nicht völlig beschlossen worden. Erst knapp 2 Jahre später, im Juli 1650, wurde er voll zu Ende gebracht, wie Heberle sagt. Nämlich auf dem Exekutionstag zu Nürnberg, auf dem die ehemaligen Kriegsparteien über die Demobilisierung ihrer Armeen berieten. Erst jetzt wurde auch im Ulmer Territorium das Volk abgedankt und aus dem Land gezogen, ohne allen Schaden. Und so wurde auch erst jetzt das Dankfest gefeiert und die Gebetsstunde eingestellt, die der Ulmer Rat 1628 eingeführt hatte, zur Linderung von Not und schweren Plagen. Und dennoch, auch Heberle bezeichnet den Krieg rückblickend als einen 30-Jährigen. Denn 1648 hatte er die letzte seiner 30 Fluchten nach Ulm ausgestanden. Es bleibt also bei der, wenn man so will, analytischen oder tautologischen Wahrheit: Der 30-jährige Krieg dauerte 30 Jahre. Wer etwas anderes meint, muss ihn umbenennen in einen 31-jährigen oder 32-jährigen Krieg. Und er muss genau angeben, worauf seine Berechnungen im Einzelnen fußen. Das heißt, was er als Eckpunkte der historischen Dauer identifiziert. Die Frage ist also, für wen dauerte der Krieg eigentlich wie lange? Für wen war er zu welcher Zeit wirklich ein Krieg? Was mit anderen Worten stiftete die Einheit des kriegerischen Geschehens? Dass sich nicht nur im Krieg befindet, wer gerade beschossen wird oder zur Waffe greift, dürfte jeder rasch zugeben. Weniger eindeutig dagegen liegen die Dinge beim Nürnberger Exekutionstag und dem dort beschlossenen sogenannten Reichsfriedensrezess, also die Abdankung der Truppen. Historisch gesehen ein maßgeblicher Schritt für die Befriedung einer friedlosen Gesellschaft, war sie für die Menschen im 17. Jahrhundert zwar wichtig und ein Grund zum Feiern, aber zuletzt dann offenbar doch nicht entscheidend. Für die meisten Chronisten war der Krieg 1648 vorbei. Die Pax Westphalica weckte Hoffnungen auf ein Ende, die den Blick auf den Anfang zurücklenkten, und die Erinnerung an den Kometen steuerte die Überzeugung, die Not jetzt überstanden zu haben. Die Kraft der runden Zahl, kann man sagen, leistete dazu durchaus ihren Beitrag. Und in diesem Sinne markierte der Begleiter am Himmel nicht allein den Anfang des Krieges, sondern auch dessen Ende. Was in den letzten Jahrzehnten erlebt und erlitten worden war, hatte in Prag begonnen und in Münster und Osnabrück seinen Abschluss gefunden. Die Erinnerung an die Verheißung des Unglücks gab in diesem Sinne dem 30-jährigen Krieg seinen Namen. Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Andreas Bär über einen Kometen, der Geschichte geschrieben hat. Der Historiker hat seinen Vortrag mit dem Titel »Der grausame Komet – Himmelszeichen und Weltgeschehen im Dreißigjährigen Krieg« am 6. November 2018 gehalten, auf Einladung des Einstein-Forums in Potsdam. Morgen Abend geht's hier im Hörsaal zum Jahresabschluss um das große Ganze. Kleiner haben wir es nicht in unserem Finale. Der Soziologe Rudolf Stichweh spricht dann über nichts weniger als das Weltsystem der Wissenschaft. Für heute herzlichen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.